请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 3. Mai 2026, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Ferdinand Kunz im Gespräch mit Carina Rother über seine Erfahrungen in der taiwanischen Arbeitswelt. Er lebt seit 3 Jahren in Taiwan, arbeitet im Bereich IT-Marketing und hat in Taiwan bereits Einblick in 3 verschiedene Unternehmen. Anschließend sprechen Chubby Hui und Jojo Long im Kaleidoskop über Diskussionen über den Post der 9 Punkte eines US-Amerikaners, die ihn an Taiwan stören. Er lebt seit 3 Jahren in Taiwan und hat kürzlich im Internetforum Reddit einen Beitrag veröffentlicht, in dem er 9 Punkte nennt, die ihn stören, auch wenn er viele positive und wunderbare Erfahrungen in Taiwan gemacht hat. Jojo Long und Chubby Hui sprechen heute über diese 9 Punkte und ihre eigenen Erfahrungen damit. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother. Der Tag der Arbeit liegt gerade hinter uns und zu diesem Anlass sprechen wir heute noch einmal mit Ferdinand Kunz. Er ist PR- und Marketing-Experte, lebt und arbeitet seit 3 Jahren in Taiwan und schreibt auf seinem Reiseblog Traveling Kunz auch ganz offen über seine Erfahrungen mit Taiwans Arbeitskultur. Letzte Woche ging es um die Erfahrungen bei der Stellensuche. Heute steigen wir ein in die Kulturunterschiede in den Arbeitswelten. Und du beschreibst einige konkrete Faktoren in deinem Blog, die du rausgearbeitet hast. Da wollen wir auch gleich noch drauf eingehen, also vor allem in puncto Hierarchien und in puncto Effizienz möchte ich gerne deine Beobachtungen hören. Aber du hast auch was sehr Positives in deinem Blog geschrieben. Damit möchte ich gerne starten, als du geschrieben hast, dass du in taiwanischen Unternehmen einen großen Respekt für Lernen und für Professionalismus entdeckt hast. Hast du da konkrete Beispiele oder eine Geschichte, an der du das erläutern könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sind die Taiwanesen unglaublich gut gebildet. Also jeder hier hat irgendwie studiert, jeder hat auch Interesse am Lernen. Also Leute lernen in ihrer Freizeit Sprachen, spielen Instrumente. Aber mal ganz konkrete Beispiele, also zum Beispiel bei uns im Büro gibt es einen HR-Assistant, der halt ja im Human Resource arbeitet und der schaut halt, dass alle zum Medizincheck oder so kommen. Spricht schon Englisch, aber tut sich echt schwer. Aber er nimmt mich immer extra mit, er geht immer die extra Meile. Also er schreibt eine Rundmail an alle, dann übersetzt die Rundmail auf Englisch und dann kommt er nochmal persönlich zu mir und prüft, dass ich das auch verstanden habe. Sowohl bei Firmenfeiern, jetzt hatten wir vor 3, 4 Wochen wieder den jährlichen Medizincheck. Nicht, weil er irgendwie so pingelig ist, sondern weil er wirklich will, dass es allen gut geht. Also er ist wirklich dieser Feel-Good-Manager, obwohl er eigentlich nur Assistent irgendwie ist, ja, und obwohl es niemand ihm gesagt hat.
Also auch sehr viel persönliche Motivation, persönlicher Anspruch ist, glaube ich, in der taiwanischen Gesellschaft generell was Leute antreibt. Aber gleichzeitig sind dir im Büro viele Prozesse begegnet, die du als ineffizient beschrieben hast. Oder, also du hast gesagt, Struktur in den Prozessen fehlt oft oder die Meetings sind nicht so zielorientiert, wie wir uns das als Deutsche vielleicht vorstellen könnten oder vorstellen würden.
Wie gesagt, ich arbeite im Marketing und mir ist aufgefallen, dass die typischen Marketing Manager, also Marketing Director, das ist Mittelmanagement, oft keinen Hintergrund im Marketing haben. Die kommen meistens aus dem Sales-Bereich. So, ich habe das Gefühl, der typische C-Level legt mehr Fokus auf persönliche Beziehung und auf Vertrauen und sagt halt, okay, die Person, die kenne ich, die war vielleicht irgendwie bei einem Investor oder ist schon lange hier, die wird jetzt Marketingchef. Dann wird es natürlich schwierig, wenn solche Leute versuchen, so ein Marketing-Team, diese Content-Maschine zu strukturieren, weil ihnen oft sowohl die Management-Erfahrung fehlt, als auch die Erfahrung, wie eben ein Newsletter oder sowas funktioniert. Ganz konkretes Beispiel, also ich habe bei einem Unternehmen, bei meinem ehemaligen Unternehmen, den Newsletter übernommen. Also wurde gesagt, hey, hier ist der Newsletter, den schreibst du jetzt jeden Monat. Ich so, ja, okay, ich habe nicht das Problem, das zu machen. Aber ich habe dann eben mich eben eingeloggt in das Backend und habe gemerkt, da sind seit 2 Jahren keine neuen Subscriber mehr dazugekommen. Habe dann natürlich relativ schnell gesehen, der Subscriber-Button auf der Website ist kaputt, der führt nirgendwo hin. Außerdem wurden da tausende E-Mails, eigentlich alle E-Mails manuell hinzugefügt, ohne Opt-in. Das heißt, die haben irgendwelche E-Mail-Listen von Trade-Shows oder auch gekauft und da einfach reingehauen. Teilweise waren da auch Journalisten drin. Und das darfst du halt in weiten Teilen der Welt heute nicht mehr. Du brauchst ein Opt-in, du hast Privacy-Regeln. Dann habe ich auch noch gemerkt, dieses Free-Tier, die haben also nur diese Gratis-Version genutzt, die können nur maximal 500 E-Mails pro Monat schicken. Sie schicken aber, wollen aber 10.000 E-Mails schicken. Ja, ich musste das halt natürlich sagen. Ja, also ich habe gesagt, hey, das kann nicht funktionieren. Und das kann nicht funktionieren schon seit 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob das jemand wusste und einfach nicht gesagt hat oder ob es wirklich niemand interessiert hat. Aber das sind so diese Strukturfehler, die da entstehen. Und dann musst du aber übelst aufpassen, weil es dir eigentlich, meine Erfahrung ist, als normaler Angestellter steht es dir nicht zu, sowas zu kritisieren. Vor allem, wenn vielleicht der Marketing Director das selber aufgesetzt hat.
Ist diese Beziehung zu Vorgesetzten generell was schwierig zu navigieren ist für uns Deutsche im taiwanischen Arbeitskontext?
Ich glaube, ja. Also, weil ich habe das irgendwie schon mir so überlegt, wie adressiere ich sowas? Also, weil dieses mittlere Management, habe ich das Gefühl, die stehen unter großem Druck. Ja, die wurden da befördert und die sollen irgendwie delivern. Und natürlich hat dann deren Vorgesetzter, ein VP oder ein CEO oder wie auch immer, hat ja auch keine Erfahrung im Marketing. Der sagt dann einfach, mach mal Website, mach mal Search Engine Optimization, mach mal einen Messestand. Und dann müssen die das halt irgendwie hinbiegen und stehen unter Druck und geben diesen Druck halt weiter. Es kommt zum Beispiel auch nicht gut an. Also ich hab fast jede Woche irgendwelche Sachen gefunden, habe aber nichts mehr gesagt und habe halt um ein 1-in-1-Meeting gebeten. Hab gesagt, du, können wir mal unter 4 Augen sprechen. Und schon dieses 1-in-1-Anfragen kam nicht gut an. Dass die hat dann gesagt, ja, können wir machen, aber du hast gemerkt, das wollte die nicht. Weil das halt irgendwie bloß nicht Gesicht verlieren, war so mein Eindruck. Alle anderen sind schuld.
Was du beschreibst, sind ja 2 große Bereiche, die eigentlich eine Jobzufriedenheit ausmachen. Erstens Wirksamkeit der eigenen Arbeit und zweitens Wertschätzung und Mitarbeiterbeziehung. Wie hast du denn als abschließende Frage deinen Frieden gefunden oder deine Mitte gefunden innerhalb dieser anderen Arbeitskultur?
Also meine Mitte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gefunden. Im allerersten Unternehmen, wo ich nach kurzer Zeit raus bin, habe ich diese Hierarchie aus Versehen so ein bisschen aufgebrochen. Ich habe das Unternehmen, ich habe das Produkt total geliebt, ich fand es ein total cooles Unternehmen, aber ich habe dann wirklich ich bin am zweiten Tag schon zu HR gegangen, da habe ich ja gesagt, hey, das kann hier gar nicht funktionieren, also die angebliche neue Website, die ihr machen wollt, kommt jetzt scheinbar doch nicht. Und dann ist HR, hat sofort Bescheid gewusst, dass es an der Marketing-Chefin liegen muss. Und der Senior VP, also der Chef des von Taiwan-Chef, kam auf mich zu, hat gemeint, ja, Ferdinand, kein Problem, du reportest ab sofort an mich. Und ich habe halt auch gesagt, so, du, das will ich eigentlich gar nicht. Aber für mich, in dem Moment war ich so geschockt. Und ich habe gedacht, das wäre ein Zufall. Es ist einfach nur, ich bin in ein komisches Unternehmen reingeraten, ich habe nicht richtig vorrecherchiert. Und ja, deshalb habe ich dort auch dann relativ schnell gekündigt. Ich meine, du, auch wenn die jetzt da alle Prozesse umstellen, ich bin jetzt nicht hier, um Revolution zu starten. Das kann nicht funktionieren, such halt woanders weiter, solange du jetzt gerade noch frisch bist oder so.
Und wie hast du letztlich deinen Weg gefunden oder wie gehst du damit um?
Also momentan bin ich in einem guten Unternehmen. Da ist es ein bisschen ruhiger. Da gibt's auch kulturelle Unterschiede, auch mit Meetings und Hierarchie oder so, aber es wird nicht rumgeschrien. Ich habe jetzt nach 3 Jahren immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden. Versuche immer wieder, mich selber zu reflektieren. Ich glaube, deshalb habe ich auch so eine Passion für meinen Travel-Blog und Travel-Vlog irgendwie erkannt, weil da habe ich halt Complete Ownership. Da kann ich über den Content bestimmen. Du hast gesagt, es sieht relativ professionell aus. Ja, ich habe da halt so bin zwar nur eine Person, aber ich möchte schon, dass es gut aussieht. Und die Freiheit habe ich in taiwanesischen Firmen oft nicht. Da bestimmen andere Leute, wie es aussieht. Vielleicht deshalb versuche ich da so ein bisschen meinen Frieden zu finden.
Also es ist ein Work in Process, aber offensichtlich hast du dich schon deutlich verbessert im Vergleich zu der Ausgangssituation, die du beschrieben hast. Ganz, ganz vielen Dank für diesen spannenden Einblick in taiwanische Arbeitskultur aus der Perspektive von Ferdi Kunz. Vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast.
Danke ebenfalls.
Das war das Wochenendmagazin mit Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt das Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer,
Chiu Bihui
und Jojo Long. Jetzt wäre mir fast mein Name nicht mehr eingefallen. Ja, ich habe so viele Namen, weißt du? Also, ja, ich lebe in verschiedenen Welten.
Ja, du gehörst eigentlich hier, ne? Ist ja von Deutschland nach Taiwan ausgewandert,
ja,
sozusagen. Ja, könnte
dann
sein.
Dann arbeite ich hier beim Radio als Jojo Long, dann in der Firma, dann zu Hause als Papa.
Genau.
Und ja.
Ja, sehr viele Namen hast du.
Sehr viele Namen.
Viele, ja. Rolle hast du.
Aber die darf ich ja natürlich hier nicht sagen, die Namen, sonst weiß ja jeder, wer ich bin. Also ich sage hier nur Jojo Long.
Jojo Long.
Mein Radiokünstlername.
Nicht nur du, sondern überhaupt in Taiwan, da sieht man immer mehr Ausländer auf der Straße. Vor 30 Jahren.
Ja. Da hast du noch jedem Ausländer nachgeguckt, ne? Aber jetzt mittlerweile so viele, dass du dir denkst, ja, pff, ja, der Aufwand stimmt. Lohnt sich nicht mehr.
Ne? Ja, aber aber eigentlich nicht nur in Taiwan der Fall, sondern auch in Deutschland. Ich kann mich daran erinnern, ja. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, ja. Da war ja noch
in Bonn.
Nein, damals war noch in Freiburg.
Ach, Freiburg.
Meine erste Station in Deutschland ist Freiburg. Und dann einmal.
Hast du viele Schweizer gesehen und dachtest mir, das sind aber.
Nein. Ich war einmal eingeladen zu einem Bauernhof. Also ich kam zu einem Bekannten, das war etwas ländlich. Und dann ein kleines Mädchen, etwa so 3, 4, 5 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann kam es zu mir und dann fragte, ob sie meine Haare anfassen dürfte.
Oh, ja, nett.
Ja. Und dann sage ich, ja, natürlich, du kannst mal probieren. Da hat sie gesagt, oh, so dick.
So also dickes Haar. Haare. So dichtes, dickes Haar. Ah.
Ja, genau. Also ich meine, ich war wahrscheinlich der erste Ausländer, der
gesehen hat. Mit so dichtem, schwarzen Haar.
Genau. Ne, ja, das ist nur eine kleine Anekdote.
Umgekehrt aber auch, ne? Also wenn man in Taiwan aufs Land kam früher, da war das auch so. Ich habe eine relativ starke Unterarmbehaarung. Da wollten die Kinder da immer meine Haare zupfen. Also nicht nur berühren, sondern zupfen. Die wollten, kam mir vor wie bei einem Konfuziusfest. Da muss man doch von dem Rind Haare auszupfen, damit man gut in der Prüfung ist. Und die dachten wohl, ich bin auch so ein Ochse. Und dann rupfen sie meine Haare aus und dann schreiben sie gute Noten. Von wegen.
Okay, die waren eigentlich nicht unhöflich, nur ja, genau. Sehr neugierig.
Neugierig, genau. Ja, am Kopf habe ich ja keine Haare. Da gibt's nichts zu zupfen. Damals schon, ja, schon sehr früh hatte ich eine Glatze, ja, leider. Und viele Leute in Taiwan haben gesagt, das kommt vom sauren Regen in Taiwan. Ja, die haben das sofort zugegeben. Der Deutsche, der Jojo da, der hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Saurer Regen Taiwan.
Ja, Schuld an Taiwan.
Vielleicht war es auch das viele Glutamat. Also vor 30 Jahren war da auch noch kein Bewusstsein. Also bei mir selber auch nicht. Ich habe einfach gegessen, was auf den Tisch kam und da war auch wahrscheinlich immer Glutamat drin. Das könnte auch zum Haarausfall geführt haben.
Ja, vielleicht, ja. Aber eigentlich eher nicht. Ne?
Eher nicht,
als ich klein war, habe ich auch sehr viele Glutamat gegessen, stimmt. Ja, aber ich habe noch mal.
Stimmt,
noch
ja.
Und deswegen
deine Theorie sofort widerlegt, ja. Und wir wollen heute auch nicht über den haarlosen Jojo sprechen, sondern über einen anderen Ausländer in Taiwan.
Ja, und der lebte eigentlich schon seit 3 Jahren in Taiwan.
Ich lebe schon seit wie viel 26 Jahren in Taiwan. 3 Jahre.
Ja, der lebt ja seit 3 Jahren in Taiwan. Und er hat in den letzten 3 Jahren sehr viele positive, schöne Erfahrungen gemacht. Aber einige Sache störte ihm immer noch.
Aha.
Und er hat ja dann das geschrieben und dann auf Social Media gepostet, sodass man jetzt auch über seine Artikel diskutiert.
Okay, bin ja gespannt, was ihm alles aufgefallen ist, ja, was er nicht akzeptieren kann.
Ja.
Schieß mal los.
Ja, er konnte einiges nicht akzeptieren, unter anderem der Verkehr in Taiwan. Also die Autofahrer oder Motorrollerfahrer, die achten nicht wirklich genau auf den Verkehr.
Also verglichen mit vor 30 Jahren ist das doch jetzt ganz toll, also finde ich. Es gibt natürlich immer Leute, die nicht auf Verkehrsregeln achten, auch in Deutschland oder wo kommt der junge Mann her?
Aus den USA.
Ja, in den USA gibt es das bestimmt auch, ne? Aber gut, hier fällt ihm das auf. Ist er vor allem als Fußgänger unterwegs oder als Autofahrer oder als Biker?
Ja, das hat er nicht
gesagt. Das wäre nämlich auch wichtig zu wissen, denn da hat man verschiedene Perspektiven, ne? Als Fußgänger nimmt man oft die Motorroller und die Autofahrer aggressiv wahr. Dass die sich aggressiv verhalten würden. Umgekehrt, als Autofahrer nimmt man oft die Fußgänger als total dumm wahr. Die gucken auf ihre Handys oder die denken mittlerweile, das wird auch in den Schulen so gelehrt. Meine Tochter hat das in der Schule gelehrt bekommen. Beim Zebrastreifen dürft ihr drüber gehen. Ihr habt das Recht, drüber zu gehen. Also, da wird nicht gesagt, aber schaut trotzdem, sondern wenn ihr angefahren werdet, ist der Autofahrer schuld. Hat die Lehrerin so gesagt. Sie hat nicht gesagt, schaut aber trotzdem. Also wenn meine Tochter angefahren wird und dann ins Krankenhaus muss, dann ist eigentlich egal, wer Recht hatte. Ich möchte nicht, dass meine Tochter ins Krankenhaus kommt. Also das hat sie erstmal beigebracht bekommen, dass man selbst bei Zebrastreifen schon noch gucken soll.
Ja.
Also insofern sind viele Fußgänger in Taiwan jetzt auch falsch gepolt.
Das stimmt. Auch dieser Ausländer hat in seinem Artikel auch von den Fußgängern gesprochen. Er hat genau darauf hingewiesen, dass viele Fußgänger auch nicht an den Regelungen festgehalten. Also viele gucken ja zum Beispiel Handys oder lachten oder irgendwie tanzte, hupfte irgendwie auf den Zebrastreifen.
Oder nicht nur auf dem Zebrastreifen, sondern auch oft in so engen Gassen, ja, da geht da so eine Menschenmenge durch die Gassen und die denken gar nicht daran, mal umzugucken, ob da nicht ein Fahrrad oder Auto kommt. Und das ist dann schon oft blöd, ja.
Ja, ja.
Stimmt.
Aber ich
muss ihm zustimmen.
Aber auf der anderen Seite, ich denke überhaupt, diese Stadt war so gebaut, eigentlich sehr günstig für die Autofahrer. Also man hatte damals vor, was weiß ich, 40 Jahren, 50 Jahren gar nicht auf das Rechte von den Fußgängern aufgepasst, so dass jetzt, wir haben nicht wirklich sehr breite Fußgängerzone oder Fußgängerdurchgang und so weiter.
Ja, aber gut, auch hier muss man sagen, die letzten 30 Jahre hat sich viel geändert.
Das stimmt.
Vor 30 Jahren gab es noch gar keine Fahrradwege. Mittlerweile gibt es sehr viele Fahrradwege auch in der Stadt und auch jetzt grün markierte Fußgängerwege. Also im Vergleich zu vor 30 Jahren ist der Verkehr, finde ich, insgesamt schon geregelter.
Ja, das kann ich auch
zustimmen. Natürlich gibt es immer noch schwarze Schafe hier.
Dieser Verfasser hat dann noch auf eins hingewiesen. Und zwar viele Raucher hier in Taiwan, obwohl es jetzt weniger Raucher gibt in Taiwan, aber überhaupt viele werfen ihre Zigarettenkippen überall hin.
Das hat er gemeint. Stimmt auch. Und nicht nur die Zigarettenkippen,
ja,
sondern auch die Packungen, die leeren Zigarettenschachteln. Oft sogar noch vor einem Convenience Store, wo es doch in den Convenience Stores Papiereimer gibt. Ne? Die gehen raus, rauchen, und dann steigen sie auf ihre Motorroller und werfen dann noch so im Wegfahren die Schachtel weg. Also das ärgert mich auch immer furchtbar. Konnte ich mich bis heute nicht daran gewöhnen. Also nicht jeder natürlich, aber es gibt auffallend oft junge Menschen vor allem, die sowas machen. Ah, nicht nur junge Menschen, ich muss mich selber verbessern. Auch vor allem ältere Herren, die da so auf irgendwelchen Landstraßen fahren, gucken sich die Gegend an, rauchen und dann, wenn die Packung leer ist, zack, wird sie einfach in die Wiese geworfen. Also da ist oft überhaupt kein Bewusstsein da, ja.
Also ich meine, wo ich wohne oder wo ich arbeite, sehe ich eigentlich kaum solche Szenerie. Und daher habe ich immer behauptet, dass immer weniger Raucher gibt in Taiwan und die Leute sind höflich und freundlich. Aber hin und wieder, wenn ich auf dem Land ging, dann manchmal sah ich tatsächlich, ist mir dann aufgefallen, dass das eigentlich auch noch viele Leute raucht.
Ja, es gibt schon noch viele. Ja. Erstaunlich viele Frauen auch, ne? Ja. Obwohl die normalerweise sehr gesundheitsbewusst sind, die in Taiwan oder Körper bewusst, aber ja, jedem das Seine, ne? Also muss ja jeder selber wissen. Nur eben, wie man dann den Abfall behandelt, das ist dann wieder allgemein wohl. Also da sollte man eigentlich schon seine Kippen in einen extra Abfallbeutel stecken und auf die leeren Packungen. Das ist ja auch kein großer Aufwand, also es sollte eigentlich machbar sein.
Ja, das sollte wirklich machbar sein. In der Stadt Taipei sieht man kaum Mülleimer. Die Stadtregierung hat Leute immer aufgerufen, Abfälle selber einpacken und dann nach Hause bringen.
Also, Ach, daher kommt das. Ich wundere mich auch oft, dass es wenig Abfalleimer im Stadtgebiet gibt, außer in den U-Bahnen, da gibt es dann wieder Abfalleimer. Es hat aber wohl, kommt das daher, dass viele Leute tatsächlich ihren Hausmüll in öffentlichen Abfalleimern entsorgt haben, damit sie nicht so viel Müllgebühren zahlen müssen. Denn die Müllgebühren in Taiwan werden oft dadurch bezahlt, dass man Mülltüten kauft. Also um den Müll wegzuwerfen, muss man eben diese Tüten benutzen.
Ja.
Und die sind kostenpflichtig.
Genau, genau. Und das habe ich oft so beobachtet, dass, weil ich ja jeden Tag bis sehr spät hier im Sender und dann fahre später dann mit dem Bus zuerst mal nach U-Bahn-Haltestelle und dann mit der U-Bahn nach Hause. Auf jeden Fall, vor dem Bushaltestelle gibt's Mülleimer und dann sah ich so oft, dass Leute mit dem Motorroller vorbeifahren.
Und dann ne? So, schupp,
genau. Nein, nicht schupp. Die müssen ja schon aussteigen und dann reintun. Ne?
Also wenn ich das machen würde, dann würde ich mit schupp machen. Ja.
Der Verfasser hat noch auf die Arbeiter in der Dienstleistungsbranche tätig sind hingewiesen, dass die oft nicht freundlich genug sein sollte.
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also das ist ja, also ich habe das total gegenteilig wahrgenommen, dass die vor allem in öffentlichen Einrichtungen sind, die super freundlich. Also das ist richtig, macht richtig Spaß, aufs Amt zu gehen hier in Taiwan, weil die alle so nett sind oder Führerscheinstelle und nicht nur Ausländern gegenüber. Also die sind immer sehr hilfsbereit, auch Hotels, Banken.
Überhaupt,
vielleicht liegt das an dem Ausländer. Vielleicht liegt das an ihm.
Nein, das weiß ich nicht. Zum Beispiel, gestern war ich mit meinem Mann zusammen essen gehen.
Ja.
Und dann in einem Restaurant, war sehr schönes Restaurant, gutes Essen. Und zum Schluss wollte ich der Bedienung ein bisschen Trinkgeld geben. Und sie hat das abgelehnt.
Oh,
ja,
das ist mir auch schon oft passiert. Ja. Ne? Also es geht irgendwie über ihre Berufsehre.
Genau, aber ich höre, denke ich, ja, die Leute. Also
da können wir diesem Herrn nicht recht geben. Ne? Mhm. Da sind wir total dagegen, dass Taiwaner irgendwo unfreundlich wären. Also da muss man schon vorher sehr unfreundlich gewesen sein, dass jemand, ein Taiwaner, der im Servicebereich arbeitet, unfreundlich kommt.
Und der hat auf einen anderen hingewiesen, aber das kann ich ja wirklich zustimmen. Der hat geschrieben, dass die Wohnungsaußenansicht oder überhaupt das Stadtbild von Taipei sind immer ganz unordentlich. Die Häuser oder die Wohnungen sind so dreckig, weil es so viele Taifune oder
ach so, etwas, ja, okay, ja.
Und dann schlechter gebaut. Es gibt so viele alte Bauten hier in Taiwan und sind durcheinander.
Das stimmt schon. Ja, mir ist das allerdings lange gar nicht aufgefallen. Ja, ich habe das, ich glaube, zum ersten Mal wahrgenommen, als ich Besuch aus Deutschland hatte und die dann mit mir so vom Flughafen nach Taipei reingefahren sind und gesagt haben, oh, ist das hässlich hier. Dann erst habe ich eigentlich das so wahrgenommen. Das früher fiel mir das überhaupt nicht auf. Und gut, es ist natürlich auch nicht überall in Taipei hässlich, nicht. Also ich meine, das Vorzeigehaus Nummer 1 von Taiwan ist ja der 101 Tower, der ist ja wirklich für viele ein perfektes Beispiel für schöne Architektur, ne? Wie sich das so hoch schwingt, graziös in den Himmel ragt. Aber natürlich, es gibt hässliche Gegenden. Gibt es aber auch in der Heimat dieses Verfassers. Also ich war in Amerika, in verschiedenen Städten, da gibt es auch immer wieder Gegenden, wo es eben nicht so schön ist.
Ja, das stimmt. Ne?
Ja.
Ich bin ja sehr oft und in viele Orten in Europa gereist und überall sind schön und sauber, würde ich sagen. Aber in den USA war nicht so.
Nicht so, und deswegen wundert das etwas.
In manchen Gebieten waren chaotisch.
Ja, ja. Deswegen bin ich verwundert, dass ein Amerikaner eben sowas schreibt. Wobei, er hat ja auch recht. Also er hat ja nicht gesagt, in Amerika ist es nicht so, aber er sagte nur etwas, an was er sich bisher nicht gewöhnen konnte in Taiwan. Ja.
nicht nur diese Amerikaner, sondern überhaupt auch viele Bekannte von mir aus China. Als sie zum ersten Mal hier gekommen waren, hatten die auch gesagt, warum sieht das ganze Stadtbild in Taipei so chaotisch aus. Die haben eigentlich anders gedacht, denn Taiwan ist bekannt für seine Halbleiter oder hochwertige Industrie. Und da dachte man, dass Taiwan mindestens die Stadt Taipei sehr modern sein sollte, aber man sieht eigentlich ganz anders. Kleine Häuser, alte Häuser und ganz enge Straße, nicht richtig so grün oder so. Dann ist man vielleicht etwas enttäuscht.
Irritiert, ja.
Irritiert auch, ja, genau. Und diese Amerikaner hat noch etwas über die politische Szene hier geschrieben. Er meint ja, die politische Atmosphäre ist hier extrem polarisiert, stark gespalten.
Hat, ja, bist du nicht Kuomintang, dann bist du Minjindang, wie heißt sie? DDP, Democratic DPP. Progressive Party, DPP. Oder umgekehrt, ne?
Ja,
so
genau.
Ungefähr.
Ja, manchmal habe ich selber auch das Gefühl, dass man sehr extrem, entweder grün oder blau.
Ja, aber auch hier muss man sagen, wie ist es denn in den USA?
Auch nicht besser, sogar schlimmer, würde ich fast sagen.
Okay. Politik polarisiert oft, ja, es gehört vielleicht mit zum Geschäft der Politik. Ich muss jetzt aus meiner Umgebung sagen, also in der Arbeit spricht eigentlich niemand über Politik bei uns, also in der Firma. Das ist oft kein Thema. Zu Hause, ja, manchmal, wenn Verwandte auf Besuch da sind. Aber als so politische Diskussionen, wie ich sie aus Deutschland kenne, gibt es hier wenig, finde ich.
Aber hier in Taiwan muss ich sagen, es hat sich schon viel verbessert.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern, noch wegen der Präsidentin Chen Shui-biens Zeit. Da
also
war noch viel schlimmer als jetzt.
Mhm. Du meinst mit dem Polarisieren?
Genau, genau. Ich konnte damals zum Beispiel nicht mit allen Taxi, die von mir aufhalten, mitfahren, weil wenn ich sage, dass ich wohin fahren möchte, und da war eigentlich damals das Zentrum von der Kuomintang und die meisten Taxifahrer mögen
haben die Opposition unterstützt, den Chen Shui-bian. Ne?
Genau, genau. Und deswegen, wenn die hörte, dass ich dorthin fahren möchte, dann haben die gesagt, 不好意思, 下车.
Entschuldigung, steigen Sie bitte aus. Das ist ja sehr direkt. Ja,
ja, genau, genau. Ja. Aber das war wirklich dann vor 30 Jahren. Hat sich schon einiges verbessert. Okay, nochmal zurück zu diese Amerikaner.
Ja, was hat er noch alles?
Noch auf einen Liste. Auf einen Punkt gesprochen. Und zwar, er meint, oberflächlich sagt man immer, dass man einig sein soll, alle Leute so zusammenarbeiten und so. Aber er meint ja, viele Taiwaner sind sehr egoistisch und denken eigentlich nur an sich selber.
Mhm.
So gar nicht so Harmonie, wie man gewollt.
Ja, das muss ich mal überlegen. Also bei mir in der Firma wieder, da arbeiten wir eigentlich sehr gut im Team. Also da ist wirklich guter Zusammenhalt. Da kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. In der Familie, zu Hause, Großverwandtschaft kann ich es auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, in welchen Kreisen er sich bewegt. Hier im Sender, also unser Deutschteam,
ja,
eigentlich auch.
Kein
man hilft sich Problem, gegenseitig. Ne? Kannst du mal das lesen, kannst du mal das recherchieren. Ja. Ja, aber wir sind ja auch nicht repräsentativ für Taiwan, ne? Das kann Nein. schon sein, dass er da andere Erfahrungen gemacht hat. Ja, jetzt haben wir anscheinend wieder für Taiwan eine Lanze gebrochen hier, Bihö und ich.
Ja.
Wir sind schon auch Taiwan-Fans. Wobei, wenn mir was nicht gefällt, sage ich an Taiwan, sage ich das natürlich auch immer gerne hier. Also glaube, also ist halt mein persönlicher Eindruck. Also Kaleidoskop, diese Sendung ist subjektiv, kann man nur so sagen. Ist halt ein Podcast, ja. Radioform, genau.
Okay.
Wir sprechen halt, was uns in den Sinn kommt. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer
Chubby Hui
und Yo Long.
Bye-bye
aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 3. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. www.taiwan-org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.